Herzlich willkommen zum Earthkeeper-Kongress. Wie konnte es mit unserer Erde so weit kommen und was können wir jetzt tun, um es zu ändern? Ich spreche heute mit Equiano Intensio und wir sprechen darüber, was es bedeutet für unser Miteinander, wenn wir wieder zu uns selbst finden, uns quasi in unserer Wahrheit begegnen und mit unserem Herzen verbunden sind. Equiano ist Lehrer für spirituelle Selbsterkenntnis, Seminarleiter und bewusster Vater. Er lebt und lehrt, wie ein Mensch sowohl in seinem höchsten Licht als auch seinen tiefsten Schatten konstruktiv und sinnvoll begegnen kann. Er schafft Bewusstsein dafür, dass wahre Liebe das verbindende Glied ist, das unsere tiefsten menschlichen Schmerz mit unserem unendlichen kosmischen Dasein vereint. Equiano selbst durchlief viele intensive Selbsterkenntnisprozesse und eröffnet heute anderen Menschen einen spirituellen Raum für ihre innere Transformation. Er sagt, dass ein fühlendes Herz und ein erkennender Verstand zusammen den Weg für ein tiefes spirituelles Erwachen ermöglichen. Lieber Equiano, super schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
Danke für die Einladung. Herzlich willkommen nochmal an alle Zuschauer.
Ja, ich würde mit dir direkt zu Anfang gerne schon mitten rein starten und würde gerne einmal von dir wissen, wie es denn mit unserer Erde aus deiner Sicht so weit kommen konnte zu dem, wo wir heute stehen? Was ist mit uns Menschen passiert?
Ja, schön. Das ist eine große Frage. Da kommt es darauf an, auf welcher Ebene wir ansetzen. Es ist aus meiner Sicht eine logische Schlussfolgerung. Wenn man so ein bisschen schaut, wo wir Menschen herkommen. Ich rede jetzt mal von Zeiten, wo es ums Überleben ging. Und wirklich so Zahn um Zahn, Auge um Auge, die Macht des Stärkeren sozusagen. Und das wurde irgendwann einmal von anderen Menschen beobachtet, die sich Gedanken gemacht haben und haben sich überlegt, Mensch, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen irgendwie Regeln. Dann stellt man Regeln auf, aber keiner hält sich dran. Und dann überlegen sich diese Leute weiter, was kann man da tun und sagen, ja gut, irgendwie kann man Menschen über Angst steuern. Mein Gott, wenn die sich weiter die Köpfe einhauen, dann müssten wir irgendwie Angst kreieren. Irgendwas beispielsweise, wenn du jemandem was Schlechtes antust, dann kommst du zum Beispiel in die Hölle. Oder dann widerfährt dir auch was Schlechtes. Das kommt auf dich zurück. Und das funktioniert ein bisschen. Und darauf kann man dann ganze Konstrukte aufbauen. Teils religiöse Konstrukte, teils staatliche Konstrukte, wie auch immer. Aber mit Angst kann man die Menschen steuern. Die meisten zumindest. Diejenigen, die viel Energie haben. Und dann hat man die schon mal so unter der Kontrolle. Und dann passiert es aber bei denjenigen, die merken, ist gar nicht so schlecht, so ein bisschen Kontrolle zu haben. Wie kann man denn da weitermachen? Das ist sozusagen die Versuchung, die in uns Menschen drin ist. Da war mal irgendwann eine gute Absicht, dass sich hier nicht mehr alle die Köpfe einschlagen. Und plötzlich merkt man, fühlt sich gar nicht so schlecht an, so ein paar Menschen zu kontrollieren. Okay, die eine Hälfte kontrolliert man über Angst, aber die anderen, die sind ja lieb, die sind ja eh angepasst sozusagen. Wie kontrolliert man denn die noch? Über Schuld. Das heißt, die andere Hälfte der Menschen, denen muss man einfach ein bisschen, die Erde nehmen. Die Erdverbindung zu unserem Tierischen, zu unserer Sexualkraft und ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen. Wenn du Sexualität lebst beispielsweise, dann bist du schmutzig, wenn ich versuche, dir das einzureden. Und das sind Prozesse jetzt, die ich erzähle über Jahrhunderte. Ja, das ist wirklich, ich mache jetzt eine ganz komprimierte Fassung über Jahrhunderte, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt stehen. Wenn man das Menschen plötzlich einredet, dass dieses Tierische in uns einfach nur schlecht ist und schmutzig und dass man immer reiner werden muss und immer angepasster und noch feiner, dann kreiere ich Schuld in den Menschen. Und jetzt habe ich eigentlich so ziemlich fast alle in den Händen. Über 90% der Leute kann ich über Angst und Schuld jetzt schon mal ganz gut steuern. Und jetzt gibt es da noch so ein paar wenige, die sind einfach auch in einem Machteinfluss ähnlich wie ich. Und also ich gehe jetzt mal in diese Rolle rein. Und da muss ich mir einfach überlegen, wie ich die noch übertrumpfe irgendwie. Die muss ich auch noch irgendwie austricksen. Denen muss ich gewisse Machtpositionen geben, die aber niedriger sind als meine Machtposition, damit die sich toll fühlen. Und denen gebe ich einfach auch so ein bisschen, die können mitsteuern. Die anderen, die Angst haben und sich schuldig fühlen. Und jetzt sprechen wir von den ersten drei Chakren. Angst und Schuld und Macht, das sind die großen Versuchungen, die großen Schattenthemen der ersten drei Chakren. Und so entwickelt sich das Ganze bis zu einem heutigen Konstrukt, wo wir schon immer noch auch viele Ängste haben, viele Existenz- und Urängste. Einiges wurde aber hier schon, wie soll ich sagen, in diesem Bereich, gerade in unserem Breitengrad, in der westlichen Welt, ist jetzt nicht mehr so, dass jeder gleich überfallen wird. So wie früher musste man mehr Angst haben. Aber die Schuld sitzt uns nach wie vor sehr im Genick. Das heißt, wir sind sehr leicht steuerbar. Jemand, der sich schuldig fühlt, den kann man sehr leicht über sinnliche Reize steuern. Über Sex, über Essen, über alles, was irgendwie so eine schnelle Befriedigung gibt. Mhm. Und das ist, wie die Werbeindustrie aufgebaut ist. Und jetzt trimmt man die Menschen des Weiteren in dieses Drittchakra-Bewusstsein, wo es darum geht, höher, schneller, weiter. Das ist in unserer westlichen Welt auch mittlerweile sehr groß geworden. Ich muss besser werden als du. Jeder studiert, jeder versucht irgendwie hochzukommen. Jeder versucht irgendwie eine Machtposition zu kriegen, Geld zu haben und auch mitbestimmen zu können. Und das ist wie jemand, der jetzt da ganz oben sitzt. Ich gehe wieder in die Rolle, wie ich weiterhin dieses große Schauspiel auf der Erde steuern kann. Und das ist ein Teil, wo wir jetzt gerade stehen. Und aber, und jetzt kommt die andere Seite. Das ist alles Schmerz, worüber wir hier reden. Kollektiver Schmerz, den wir haben. Weil wir letzten Endes will jeder von uns einfach geliebt werden und sich wohlfühlen. Einfach körperlich wohlfühlen, emotional wohlfühlen und ein bisschen einen Ausdruck haben. Und da sind wir auch wieder bei den ersten drei Chakren. Körperlich wohlfühlen, emotional akzeptiert und geliebt sein und einen Ausdruck. Irgendwas, meine Individualität, meine Berufung, dass ich irgendwie, ja, das von innen nach außen tragen kann. Das sind Grundsehnsüchte in uns Menschen. Und die werden nicht erfüllt, wenn wir in einem System sind, das von oben nach unten regiert wird. Die werden immer nur, wie soll ich sagen, gerade so ein bisschen erfüllt. Und dann strampeln wir aber weiter und kriegen letzten Endes nicht mehr. Und gewisse Menschen erleiden dadurch so viel Schmerz, dass sie beginnen, sich Gedanken zu machen und nachzufühlen. Viele werden auch sehr deprimiert und krank und wie auch immer. Aber die Energie bewirkt, dass durch diesen kollektiven Schmerzprozess über Jahrhunderte gewisse Menschen Öffnungen haben. Das ist immer, wie soll ich sagen, selbst wenn da irgendwann mal eine schlechte Absicht dazu kam zu der guten Absicht, können wir uns auf diesen Satz berufen, ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will, doch Gutes schafft. Zwangsläufig kreiert eine Machtstruktur, dass wir vom dritten ins vierte Chakra rutschen. Und das ist einfach nur, wie es aufgebaut ist. Was ich damit erklären möchte, ist, es ist nicht so, dass das schlecht ist und es hätte anders laufen können. Es hätte gar nicht anders funktionieren können. Das sind wie Etagen, die wir durchlaufen. Und jetzt stehen wir einfach auf der Erde an diesem kritischen Übergangspunkt von den ersten drei Chakren in das vierte Chakra. Und hier ist eine Riesenbarriere. Das ist, wo die meisten so, oh, da muss man ja wirklich wieder fühlen und seinem Schmerz begegnen. Und das ist, was aber immer mehr Menschen machen. Menschen, die jetzt hier zuschauen, du, ich und viele andere, die sich plötzlich Gedanken machen, die Retreats besuchen, die Therapien machen, die Zeremonien machen, die all diese spirituellen Praktiken nutzen, um wieder bei sich anzukommen und aufzuwachen aus diesem Tiefschlaf, aus diesem schmerzhaften Prozess der letzten Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Und das ist so besonders an dieser Zeit, dass das gerade so kollektiv passiert und unaufhaltsam ist. Es ist jetzt nicht nur so hier in Deutschland oder da in England oder das passiert wie so ein Pilzmyzel. Das kommt gerade überall auf der Welt durch. Ich bin viel rumgereist. Und wenn du in China bist, selbst dort triffst du plötzlich Menschen, die etwas bewusster sind und versuchen, Heilung zu finden. Und genau da stehen wir gerade, in dieser Schneide. Einerseits dieses Gebilde, das ich zuvor gezeichnet habe, das sich noch weiter pervertiert und noch immer mehr, wie soll ich sagen, karikaturhaft, noch verrückter wird, noch abgespaltener von dieser Erde und zur gleichen Zeit dadurch aber immer mehr Menschen deprimiert sind, ausbrennen und dadurch zur Spiritualität, zu Bewusstsein finden und damit den Übergang schaffen, vom dritten ins vierte Chakra. Hier ist so eine große Schmerzbarriere und da brauchst du meistens Unterstützung. Und deswegen bin ich und viele anderen Menschen und du und sind wir füreinander da, um diesen Schritt gemeinsam zu kreieren. Und da stehen wir gerade an dieser Gabelung. Und jeder kann gerade schauen, welchen Weg möchte ich jetzt gerade noch gehen?
Ja, super schönes Bild, was du gemacht hast, also gemalt hast, weil eben auch zu zeigen, es gibt eben auch Gegenbewegung hört sich so nach Widerstand an, aber es gibt eben diese beiden Wege, ne? Weil also sichtbar ist ja in erster Linie jetzt erstmal die erste Welt, die du beschrieben hast. Das ist ja das, was am sichtbarsten ist, und das andere, das entwickelt sich jetzt quasi daraus, ne? Daraus entsteht daraus. Wunderschön. Ja. Ja, und du hast es auch gesagt, also um dem Ganzen zu entgehen, quasi wollen wir wieder zu uns finden, quasi wieder, ja, uns selbst wieder erkennen. Das ist ja auch das, was ihr in eurem Seminarzentrum anbietet. Magst du uns einmal deinen Weg erzählen, quasi? Also haben wir ja in der Vorstellung auch gerade schon gehört, du hast intensive Prozesse der Selbsterkenntnis erlebt. Magst du uns da einmal mitnehmen? Wie ja, du das gefunden hast.
Doch, sehr gern. Ich war auch in Jugendjahren recht deprimiert. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich immer eine Mutter hatte, die wirklich hinter mir stand, was sehr, sehr schön ist. Das weiß ich bis heute zu schätzen. Aber mein Gott, in meinen Ahnenlinien und bis zum Zweiten Weltkrieg, das ist ja bei mir auch nur zwei Generationen her, das steckt auch mir in den Knochen. Ich war dann sehr deprimiert, auch in Jugendjahren, und war eher sehr exzessiv. Viel gefeiert, viel getrunken, Sexualität übertrieben, alles so ziemlich selbstzerstörerisch, weil ich habe keinen Sinn gesehen darin, jetzt einfach nur nach der Schule irgendwie zu arbeiten. Schule war für mich schon nicht sinnvoll. Und jetzt da sich aufzuarbeiten und dann so auf die Art, mein Gott, dann heiratet man halt, dann hat man halt Kinder, dann geht man halt weiterarbeiten, dann kompensiert man diesen Zustand halt und baut ein Häuschen. Das war für mich so eine Horrorvorstellung. Nicht, dass das prinzipiell negativ ist, aber ohne diese feinstoffliche Komponente war es für mich sinnlos. Ich wusste aber nicht ganz, wonach ich suche. Ich habe nur gewusst, es ist für mich nichts dabei. Nichts. So, ich habe im Arbeitsamt, ich habe alle Jobs durchgeschaut. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Und das hat mich ganz schön runtergezogen. Dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht als Elektroniker für Geräte und Systeme, Max-Planck-Institut. Und das war gut, das hat mir einfach so ein bisschen auch eine Stabilität gegeben. Und ich habe aber dann schon gemerkt, jetzt einfach hier einen Facharbeiter zu machen und dann Meister und so aufzusteigen, das war mir komisch. Dann hatte ich eine Verletzung. Ich bin Treppenstufen runtergefallen auf mein Knie und war dann 2,5 Wochen auf Krücken. Und in diesen 2,5 Wochen habe ich diese leise Stimme, die ohnehin immer zu mir, zu jedem gesprochen hat, das erste Mal wirklich so gehört. Und das hat mir sehr klar aufgezeigt, du schau mal, magst du diesen Weg gehen, diese Sinnlosigkeit, wo du im Außen keinen Sinn findest und wo du innerlich selbstzerstörerisch weitermachst, oder magst du diesen neuen Weg hier gehen? Und diesen neuen Weg, da war nur so eine dunkle Wolke, ich habe nichts gesehen. Und ich habe aber gespürt, da hinten ist was, was mich gezogen hat. Irgendwas Erfüllendes. Und da war aber auch Angst. Und das war so, okay, ja, ich will. Okay, mal schauen, was es gibt. Und habe ich mal geguckt, was es überhaupt so online gibt. Was interessiert mich? Philosophie. Mein Vater ist aus Griechenland und ich habe da schon immer Interesse gehabt an der griechischen Mythologie. Dann habe ich geschaut und dann gab es auch was, genau in meiner Stadt, und bin dorthin gegangen. Und das war ganz spannend. Da waren so andere Menschen, die ich so noch nie erlebt hatte, die einem so bewusst und freundlich in die Augen schauen, wo man sich über bewusste Themen unterhält. Dann hat die Feuer gefangen. Da war so, wow, super. Dann habe ich angefangen mit der Wildnispädagogik, weil zu der Zeit habe ich aufgehört zu rauchen und bin regelmäßig joggen gegangen im Park. Habe eine Verbindung gekriegt zur Natur und habe gemerkt, Mensch, das fühlt sich gut an hier draußen. Kann man denn da draußen eigentlich leben? Kann das einem jemand beibringen? Und dann habe ich eine Wildnisschule gefunden im Chiemgau und habe mich sofort für die Ausbildung angemeldet, 5 Module. habe das durchlaufen, wieder einfach liebe Menschen kennengelernt, genauso komisch wie ich, wo man sich auch wieder respektvoll unterhält und Redekreise hat, wo es darum geht, dass man mit der Natur wieder fein umgeht. Und das waren für mich so, wow, die große Steps, weil ich einfach gemerkt habe, da ist das, was ich immer gesucht habe. Ich konnte es nur davor nicht benennen. Und vielleicht das auch als Hinweis, wenn man glaubt, das gibt es nicht, wonach man sich sehnt, dann braucht es vielleicht erst diese Bereitschaft dazu, wirklich Ja zu sagen, das Alte loszulassen. Und plötzlich kommt die richtige Zeitschrift mit dem Angebot und der richtige Mensch in dein Leben. Und so habe ich es immer wieder erlebt auf diesem Weg, weil dann war die nächste Sehnsucht da. Ich möchte ganz draußen leben. Also nicht nur so ein Modul und 5 Module, so ganz. Das war so, ich wollte mal auch richtig raus aus dem System, weil ich irgendwie gespürt habe, da gibt's noch was, das ist noch echter. Und ich dachte mir, das finde ich da. Und habe meinen Wildnislehrer gefragt, ob es da nicht ein Programm gibt. Und er hat gesagt, ja, in Amerika gibt's ein Programm 1 Jahr lang draußen. Wow, das war der Hammer. Nur jetzt hatte ich schon mein Studium begonnen. Ich habe dann gewechselt von Elektroniker auf Forstwirtschaft, weil ich gedacht habe, Mensch, da hat man wenigstens in der Natur, wir hatten ganz viele Lesungen und Sitzungen in der Natur. Das war auch schon schön, aber es war immer noch so, den Wald wirtschaftlich betrachten. Ich habe dann auch gewisse Fragen gestellt in den Stunden, so der Baum ist ja auch ein Lebewesen und so weiter. Das war alles nicht interessant. Es war immer noch dieser wirtschaftliche Aspekt. Ja, und so habe ich dann irgendwann nach dem 2. Semester in den Semesterferien ein Festival besucht. Und da waren so Vorträge über bewusste Themen. Und ich bin in jedem Vortrag und Workshop gelandet, wo es darum geht, lebe deinen Traum. Ich habe mir intuitiv genau die Leute rausgesucht. Und nach dem 3. Workshop saß ich auf der Wiese und habe so geheult. Weil ich habe so gewusst, ich kann nicht mehr den alten Weg weitergehen. Ich wollte jetzt erst zu Ende studieren, das wären noch 3 Jahre gewesen und dann mein Traumleben. Es ist aber rausgeplatzt, es ging nicht mehr. Ja, und dann habe ich mein Studium erfolgreich abgebrochen und habe gesagt, vergiss es, nein, dieses ganze Denken von, ich muss doch absichern und ich brauche doch was, dass ich hier im System dann auch irgendwas, alles weg und bin dann nach Amerika, habe mich angemeldet und bin 1 Jahr lang in die Wildnis gegangen. Und das war wirklich, das war eine große Schule für mich. Das war sehr echt. Hier habe ich sehr viel über Menschlichkeit gelernt, über Kommunikation, über Miteinander. Lauter echte Werte, die ich das erste Mal greifen konnte. Es war super intensiv. Also wir haben komplett draußen gelebt, auch im Winter. Das war sehr fordernd. Aber emotional war es noch fordernder, ne, mit anderen Menschen und du kommst an deine ganzen emotionalen Themen dran. Mein Urschmerz war einfach so präsent, ich habe mich so unter Menschen, habe ich mich so verlassen gefühlt, unter lieben Menschen, weil ich einfach diesen Schmerz in mir hatte und jeder, die anderen auch. Also wir könnten ein ganzes Interview nur über dieses 1 Jahr machen, habe ich früher auch gegeben. Auf jeden Fall hat mir das den Horizont eröffnet und danach bin ich zurückgekommen. Ich habe früher in München gelebt und ich hatte einen kleinen Fiat Punto, meinen Schlafsack und ein paar Kleidungsstücke. Und jetzt hatte ich gelernt, wie man draußen lebt. Und jetzt kam ich dann nach München zurück und bin durch die Innenstadt gelaufen. Und das war super hektisch. Nach 1 Jahr Wildnis, wo deine Sinne wieder komplett offen sind. Und ich habe mich...
Nach Reizüberflutung.
Und wie? Aber es war vor allem ein lustiges Theater. Und ich so gesehen habe, Mensch, die nehmen das alle wirklich ernst, so mit dem Koffer und mit Anzug und eilig und von hier nach da und so dieses Betrübte auch, so diese, ja, nicht dieser Kontakt einfach zum lebendigen Leben. Ich sage nicht, dass Stadtleben falsch ist. Ich sage nicht, dass moderne Errungenschaften falsch sind. Alles, was ich sage, ist, ohne die Verbindung zu dem, wer wir wirklich sind, treiben uns diese Dinge in den Wahnsinn und in die Depression. Wir brauchen diese Rückverbindung, um mit diesen modernen Dingen überhaupt umgehen zu können, um uns nicht darin zu verlieren. Also ich möchte hier kein Bild zeichnen, dass das richtig ist und das falsch. Ich sage einfach bloß, ohne die Grundlage frisst uns diese ganze Technik und Errungenschaften auf, weil wir nicht mehr gut in Kontakt sind mit der Erde, mit dem Herzen. Und das ist, was ich da wieder gefunden habe, essentiell. Ich bin wieder in Kontakt gekommen mit mir, mit meinem Herzen. Und dann wollte ich mehr. Ich gemerkt habe, boah, das ist die Ausbildung, nach der ich mich immer gesehnt hatte. Und dann habe ich die nötigen Infos wieder durch jemanden rein zufällig gekriegt und bin zu einem indischen Meister in Indien, zu einem Meister gekommen. von dem man sagt, er sei erleuchtet, das sei dahingestellt. Aber der hat mir nochmal einen ganz anderen Horizont eröffnet. Mhm. Also wo ich nochmal so über feinstoffliche Dimensionen, da wurde nochmal so richtig in Durst gestillt. Und das hat mir über unser kosmisches Dasein nochmal ganz viele Dinge eröffnet. Und da kam ich wieder als anderer Mensch zurück. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, weil ich bin dann ein Jahr drauf. Ich habe dann nur so viel gearbeitet, um genügend Geld zu haben, um die nächste Selbsterfahrung zu machen. Ich habe im Park gelebt, ich habe mich am Fluss gewaschen. Ich habe ganz minimalistisch gelebt. Ich glaube, von 120 Euro im Monat mit biologischer Ernährung, ganz klein, um mir meine Selbsterfahrungen zu ermöglichen und dieses Gefühl von Freiheit zu leben. Ich habe mich das erste Mal richtig frei gefühlt. Ungebunden, ich muss keine Prüfung ablegen, auf nichts hinarbeiten. Ich wollte einfach nur meiner Wahrheit folgen. Und das war, ich möchte das noch mehr erforschen, diese innere Dimension. Und dann habe ich den sogenannten Lichtnahrungsprozess erfahren. Wer das noch nie gehört hat, das hört sich krass an für Menschen, die es noch nie gehört haben. Es gibt einen Prozess, den man erfahren kann, wodurch man weniger feste Nahrung braucht. Bis hin zu, dass es Menschen gibt, die plötzlich gar keine feste Nahrung mehr brauchen. Auch das wäre jetzt schon wieder ein Riesenthemenfeld. Ich habe diesen Prozess durchlaufen und habe dann mich erst einmal nur noch flüssig ernährt über Monate. Und da man dann aber sehr, sehr dünnhäutig werden kann, ich wurde es, habe ich gemerkt, ich möchte irgendwo hin, wo ein geschützter Ort ist. Und bin nach Costa Rica, da ist es warm, da kann ich im Fluss baden. Das ist auch wie Nahrung. Mein Mittagessen war dann im Fluss baden. Ich habe nur noch oder fast nur noch Flüssiges zu mir genommen, ganz wenig gegessen. Vielleicht so alle 2 Wochen habe ich mal eine Mahlzeit zu mir genommen, ab und zu mal ein Eis. Aber ansonsten, mir ging es nicht darum, ums Nichtessen. Ich bin niemand, kein Paradebeispiel jetzt, ich möchte hier kein Ideal aufbauen, mir ging es um das Innere. Und ich habe plötzlich Eingebungen gekriegt. Ich hatte ja davor auch immer schon so über Channelings und sowas mal gelesen, aber das war mir immer abstrakt. Und plötzlich hatte ich das erfahren, nachts um 4, elektrisiert im Bett gestanden, Eingebungen und habe das aufgeschrieben. Habe dann mein zweites Buch da geschrieben über das Thema Lichtnahrung, innere Nahrung. Und ja, so hat es angefangen. Als ich dann da zurückkam, hatte ich einfach einen wahnsinnig tollen inneren Zustand. So toll wie noch nie. Ich war komplett gereinigt. Meine Augen waren strahlend. Ich war befriedigt und erfüllt. Und dann haben andere Menschen begonnen, mich zu fragen, Mensch, was ist mit dir? Ich will das auch. Und so hat es überhaupt erst begonnen, dass ich Menschen begleitet habe. Es war gar nicht meine Absicht. Ich wollte nur wissen, was Wahrheit ist. Aber ich habe Kindercamps geleitet, Wildniscamps, Familiencamps zu der Zeit. Auch wieder nur so viel, um Geld zu haben für die nächste Selbsterfahrung. Und bin das Jahr drauf nach Peru und habe dort viele sehr intensive Meditationen erlebt, Nächte durchwacht. Und das war dann, ja, das war nochmal eine sehr extreme Öffnung, wo ich dann 1,5 Jahre gebraucht habe, um das wirklich gut zusammenzubauen, hatte dann auch einen schamanischen Lehrer, der mich begleitet hat, bin nochmal 7 Tage in die Dunkelkammer, ein Jahr später. Und das waren so meine 5 Jahre reine Selbsterfahrung. Und plötzlich hatte ich begonnen, Interviews zu geben, dann haben Menschen zu mir gefunden und dann habe ich Seminare angeboten und so hat sich das alles aufgebaut, sozusagen. Ich habe den Fokus immer auf das Innere gelegt und das Äußere ist dann nachgekommen. Ja, das war so die Reise meiner Selbsterfahrungen.
Ja, wow, wirklich, also tolle Erlebnisse. Und das ist jetzt quasi das, was ihr in eurem Seminarzentrum, ja, den Menschen bietet, die zu euch kommen, oder? Also die wieder zu sich finden möchten. Also ja, wie kann man das, also wenn man jetzt zu euch kommt, wie begleitet ihr das?
Welche Prozesse? Ich habe dann, weil du sagst ihr, ich habe dann auch irgendwann meine Frau Katharina kennengelernt. Wir haben jetzt einen Sohn miteinander. Das ist unsere aktuelle Selbsterfahrung, was ja sehr viel über Liebe lernen darf, wofür ich sehr dankbar bin. Und meine Frau kommt aus der Yoga-Richtung, die hat auch ganz viele Selbsterfahrungen gemacht. Wir waren gesucht und gefunden. Wir konnten auf Anhieb Seminare zusammenleiten. Das war einfach wow. Und dann haben wir begonnen zu studieren, einfach hier auch für unseren Breitengrad. Ich beobachte Dinge sehr genau und ich habe viele Retreats besucht und viele Lehrer gehabt und Workshops und ich habe mir das alles angeguckt und habe gemerkt, dass ich mich bei manchen Orten wohler gefühlt habe als bei anderen. und habe dann viel reflektiert und geschaut, okay, wie kann man einen möglichst sicheren, liebevollen Rahmen schaffen, wo man dennoch an eine Grenze gehen kann? Weil ich habe viele Dinge gemacht, die waren grenzwertig. Also so der Wert der Grenze. Und dort ist aber die Transformation passiert. Aber ich war einfach auch, weißt du, im Dschungel und hier und dort und an Orten. Ja, es war schon auch nicht alles immer einfach ganz sicher. Und es ist gut gegangen bei mir. Und deswegen gucke ich heute, wie kann man das Ganze aufbauen, diese Selbsterfahrungen, wo man konstruktiv an diese Grenze geht und alles versteht, was da passiert. Weißt du, es wird viel auf der Welt angeboten, wo du Grenzerfahrungen machst, aber kein Verständnis dafür geschaffen wird, was da passiert. Und Grenzerfahrungen können erhellend sein, die können aber auch traumatisierend sein, wenn man nicht die entsprechende Begleitung hat. Und meine Frau und ich haben uns darauf spezialisiert, einerseits Menschen an diese Grenze Stück für Stück hinzuführen. In unseren Seminaren, jedes Seminar von uns hat eine gewisse Grenzerfahrung mit verschiedenen Techniken, aber ein Verständnis dafür zu schaffen, was da passiert. Wenn was ausgelöst wird, erklären wir den Menschen, was da passiert. Und so hat sich eigentlich bei uns auch die Schattenarbeit herauskristallisiert, dass meine Frau und ich irgendwann durch viele, viele Begleitungen begonnen haben zu lesen. Also das, was heute passiert ist, dass ich bei Menschen im Unterbewusstsein lesen kann, wo ein Ungleichgewicht ist. Das war auch nicht geplant. Der Kanal ging plötzlich irgendwann auf. Und so im Gespräch kann ich Menschen Dinge ausdrücken, sage aber immer dazu, du, das ist nicht die Wahrheit, glaub mir nicht, sondern ich möchte nur einen Anstoß bieten, dass du noch mal schauen kannst, wo bin ich noch nicht ganz im Herzen? Warum ist das so und so in meiner Partnerschaft? Warum streiten wir da immer? Warum kriege ich immer wieder Menschen, die mich dominieren? Warum finde ich meine Berufung nicht? Und ich studiere die spirituelle Szene. Und ich bin absolut kein Freund von diesem ganzen Ding. Ich kreiere mir einfach nur meine eigene Realität durch meine Gedanken. Ich merke, dass sehr viel in diese Richtung verkauft wird, wo Menschen hinten raus wieder runterfallen und total deprimiert sind. Da sind dann ein paar Leute, die machen ganz gut Geld damit. Und effektiv bringt es vielen Menschen eigentlich gar nichts. Ich sage es ganz direkt, ein kurzzeitig ist wie ein Strohfeuer, kurzzeitig, und dann bringt es aber wieder nichts mehr, weil die eigenen inneren Themen einen überrollen. Meine Lebenslehrer haben mich dahin geführt, wirklich nichts Schnelles in der Spiritualität zu machen, so eine Schnelllösung, sondern den authentischen Prozess zu durchlaufen, den Menschenprozess über Jahre und Jahrzehnte, wo man sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und das ist, wo meine Frau und ich unterstützen können. Sehr konkrete Auseinandersetzungen. Und wenn man so an die Grenze geht, dann kommen diese Dinge auch hoch, wo Ungleichgewicht ist. Und dann schauen wir, wie wir hier wieder Balance finden. Uns ist sehr wichtig, dann von diesem, was im Schatten ist, ins Bewusstsein und dann aber auch ins konkrete Leben. Wir haben uns auch spezialisiert auf die Übersetzung von außerkörperlichen Erfahrungen. Was bedeutet das jetzt für dein Leben? Bei uns geht so gut wie niemand aus dem Seminar, ohne was in den Händen zu halten. Was heißt das jetzt für meine Partnerschaft oder für meine Berufung oder zu Hause oder für den und den Konflikt? Und das ist uns einfach sehr wichtig, dass Spiritualität nichts Abstraktes ist, sondern etwas, das sehr erdig durch das Menschsein gelebt wird.
Ja, und ich fand es auch gerade nochmal total wichtig, was du gesagt hast. Ihr geht in die Tiefe und löst erstmal die Themen in der Tiefe, die hochkommen, weil das ist tatsächlich auch, so wie ich es auch empfinde, wenn man rein über die Gedanken, die Gefühle sind ja das, was viel, viel stärker ist. Und wenn ich kann ja 10-mal morgens in den Spiegel gucken und sagen, du bist super, du bist super. Wenn ich das aber ja gar nicht fühle und eigentlich tief in meinem Inneren was ganz anderes empfinde, dann sind die Gedanken leer, oder? Also dann.
Es klappt kurzzeitig.
Ja.
Man hat so ein Hoch. Und das ist aber, wie soll ich sagen, das ist so ähnlich, wie wenn ich mich jetzt, wenn ich Gel in die Haare tue, einen Anzug anziehe, um sozusagen, um gut anzukommen, oder wenn ich mich schminke. Nichts gegen diese Dinge, aber wenn es einfach mit der Absicht passiert wird, was vorzuspielen, und es ist auch ein Vorspielen. Und damit kann man auch Menschen beeindrucken. Und man kann sogar so ein bisschen sein Umfeld dadurch beeinflussen, kriegt ein gutes Feedback und fühlt sich besser dadurch. Das Leben sucht sich aber seinen Weg. Es ist nicht authentisch. Und deswegen habe ich früher oder später, wenn ich das aufziehe, einen Unfall oder werde krank oder in eine andere Art von Krise kommt dann, um das, was nicht echt ist, wieder aufzubrechen und mir in die Demut zu verhelfen, in den authentischen Prozess. Das heißt, so oder so komme ich irgendwann ins Fühlen. Es kann mal helfen, mentale Techniken helfen mal, wenn man sehr deprimiert ist und in so einem Sumpf und einfach nur alles blöd ist. Da ist es auch mal gut, sowas zu machen, wirklich so auch mal positiv zu denken und mal so, hey, schau doch auch mal, du bist auch schön und das ist alles fein. Also wirklich, das ist alles, was ich sage, ist, das ist nicht das Ende, wie es oft verkauft wird. Das ist der kleinste Anfang. Das ist wirklich so ein bisschen eine Grundlage. Und jeder, der dann bereit ist, in diesen authentischen Prozess zu gehen, der muss sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen und mit den Dingen, die hier aufkommen.
Ja, und auch mit allen Emotionen, die dann eben da kommen. Ne? Also das ist mit allem Schmerz, mit aller Trauer, mit aller Wut. Das gehört ja alles dann in dem, es gehört ja alles zu uns. Das dürfen wir ja alles annehmen quasi.
Und da sagst du was sehr Entscheidendes an diesem Punkt, weil wir einfach so aufgewachsen sind, die meisten von uns, dass das nicht sein darf, dass das negativ ist. Wer hat uns denn beigebracht, wie man Wutkraft konstruktiv lebt? Wir kennen nur die Beispiele, wo es destruktiv ist oder unterdrückt. Aber wer lebt denn konstruktive Wutkraft? Wutkraft ist beispielsweise dafür da, Schuld abzulegen. Wenn man so in diesem Schuldrädchen drin ist, braucht man Wut, um das aufzubrechen, mal zu sagen, nein, stopp. Ich habe hier eine Grenze beispielsweise. Wutkraft ist auch mal wichtig, um sich abzugrenzen, dort, wo es wichtig ist. Wutkraft ist wichtig, um Wahrheit zu sprechen. Das, was ich im Herzen fühle, mal auszudrücken. Auf der anderen Seite, wer hat uns denn beigebracht, mit Trauerkraft umzugehen? Ja, Trauer, das ist nur dieses Ding, wo man da versumpft. Das ist so, in unserer Gesellschaft wird es so hingestellt, das ist was für Schwache, so ein bisschen. So, hey, immer dieses Aufpäppeln. Komm mal wieder hoch, jetzt so hier. Und ja, das stimmt, man kann in der Trauer versumpfen. Und aber unterdrückte Trauer ist die Ursache für Krankheit. Das muss uns bewusst sein. Unterdrückte Wut, unterdrückte Trauer. Trauerkraft ist so wichtig. Das ist das Element in uns, wenn wir es zulassen können, das uns wieder reinigt. Die Tränen reinigen und führen uns wieder in den Herzraum, wo wir wieder fühlende Menschen werden. Und wenn wir diese Dinge wieder lernen, wenn Wut kommt, wie arbeite ich denn damit? Sozusagen ohne es zu unterdrücken, ohne jemanden zu verletzen, sondern für meinen inneren Prozess, für meinen Ausdruck, boah, da kommt so eine Kraft und die ist authentisch, die Kraft. Weil die kommt aus der Erde. Wutkraft ist eine erdige Kraft. Trauerkraft ist eine erdige Kraft. Das ist was mit dem Menschsein zu tun hat. Und wenn ich dadurch wieder in Kontakt komme mit meinem Herzen und lerne, mein Herz wieder nach außen hin auszudrücken, dann stehe ich auf der Erde und jetzt kann eine Freude kommen. Und die Freude ist nicht eingeredet. Das ist nicht so, ich bin toll, ich bin fein, ich bin dies, sondern ich bin jetzt so auf der Erde, dass diese Energie aufsteigt und jetzt kommt mein authentisches Lachen. Jetzt habe ich wirklich so, fühlt sich das gut an, Mensch zu sein. Und jetzt muss ich auch keinen Aufwand mehr betreiben, mir das einzureden, weil es da ist. Das kann man immer wieder durchlaufen. Ich gehe mit Wutkraft um, ich gehe mit Trauerkraft um, Freude kommt automatisch. Da steckt eine Logik dahinter.
Ja, wow, super schön und auch super intensiv. Ne? Also das zuzulassen und da durchzugehen. Aber das ist im Grunde genommen der Weg, wenn wir das alles quasi, also dann sind wir wieder ganz im Grunde genommen, oder? Also dann können wir eben wieder, was du gesagt hast, authentisch sein. Dann sind unsere Gefühle wieder authentisch. Also wir fühlen, das ist sowieso für mich ein ganz großer Punkt in diesem ganzen Thema überhaupt, eben dieses Fühlen, von dem du eben auch gesprochen hast, weil das ist ja einfach auch ein wesentlicher Schlüssel für uns, für unser Miteinander und auch ja für uns, für den Umgang mit unserer Erde, dass wir authentisch fühlen und intensiv wieder fühlen und weil sich einfach ja in unserem Miteinander dadurch so viel verändert, wenn wir alle wieder authentisch fühlen können, oder?
Ja, und da sind viele Ängste.
Ja.
Man darf nicht vergessen, jeder von uns hat Verletzungen. Durch das Geburtstrauma, durch die Anfangszeit, durch die Stillzeit, durch Gegebenheiten, die in der Familie waren, im Kleinkindalter und alleingelassen und nicht verstanden fühlen. Und jeder hat so verschiedene Dinge erlebt. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Das ist nicht negativ. Das ist einfach nur etwas, womit man wieder lernen darf, umzugehen. Da haben wir die Kultur nicht mehr dafür. Uns wird heute sehr viel über Wissen beigebracht. Aber wie der hier, dieser Mensch funktioniert, das muss man sich wieder zusammensuchen. Es gibt zum Glück viele Menschen, die mittlerweile was anbieten, wo man das wieder lernen kann. Und ein Mensch, wie soll ich sagen, der wieder bereit ist, sich dem zu widmen, der kommt automatisch mehr ins Fühlen. Und jetzt kriegt man aber Angst, weil wenn ich jetzt mehr ins Fühlen komme, dann funktioniere ich nicht mehr so gut. Erst einmal. Und dann kommt wieder meine Kontrolle und sagt, oh Mensch, ich muss doch irgendwie arbeiten können und ich muss meine Kinder versorgen können und so weiter. Und dann macht man wieder zu. Und der spirituelle Prozess drängt einen aber dahin, wieder fühlender und dadurch wird man verletzlicher zu werden. Dadurch gehen die Sinne auf. Wenn die Sinne offen sind, sieht man wieder die Schönheit. Dann fühlt man sich wohl. Und dann kommt aber immer wieder dieser Schmerz durch die irdischen Gegebenheiten, dass man da wieder rausfällt. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir in der Spiritualität leben. Und die meisten Menschen denken jetzt, ja shit, das ist doch blöd. Wenn ich hier dieses spirituelle Zeug mache, dann geht es mir irgendwie schlechter als davor, weil dann die Außenwelt viel intensiver ist. Und an dem Punkt kann man aber wieder weiter wachsen. Weil wir haben in uns etwas aus dem Überleben heraus, das sucht danach, nach diesem Zustand, das einfach nichts mehr drückt. Mhm. Und früher haben wir das probiert durch Betäubung. Man betäubt sich einfach. Durch Fernsehschauen, durch viel Essen, durch viel Arbeiten, durch was weiß ich. Dann kommt irgendwann so ein Zustand, wo man das Gefühl hat, ja, weißt du, man kann das so wegrauchen. Dann fühlt es sich so an, weil man relativ taub ist, dass nichts mehr drückt. Und so steht man in unserer Gesellschaft auch anerkannt da. Mhm. Das sind dann die Krankheiten, die irgendwann kommen. Dieses unterdrückte Zeug kommt dann und so werden wir kranke Alte. Bei Naturvölkern waren die Älteren nicht alle krank. Und ich kenne mittlerweile auch ganz schöne ältere Menschen, die im bewussten Weg gegangen sind, die nicht krank sind im Alter. Da steht man gut da und kriegt aber hinten raus die Rechnung. Und jetzt, durch diesen spirituellen Weg, wird man verletzlicher, Energiestau löst sich, Stress löst sich und das ist total schön, man wird gesünder, aber jetzt hat man eben das Gefühl, man kann mit der Welt nicht mehr umgehen und jetzt kommt der nächste Wachstumsschritt. Diese Brücke wieder zu schlagen, und das ist auch ein Teil, ein Hauptteil unserer Arbeit, nicht diese Welt und die Thema der Feinstofflichkeit, Spiritualität, das sind keine verschiedenen Themen. Melanie, die meisten Leute auf dem Weg denken irgendwann, es ist verschieden. Entweder man lebt weltlich oder spirituell. Und das ist einer der größten Fakes in dieser ganzen Thematik, über die wir sprechen. Es gibt keinen Unterschied zwischen weltlichem Leben und Spiritualität. Es gibt nur diejenigen, die das andere mit einbeziehen und diejenigen, die es nicht tun. Natürlich gibt es Menschen, die flüchten sich in die Spiritualität und flüchten vor dem Leben. Und das sind auch Menschen, die, wenn die zu uns kommen, wenn sie bereit sind, dann helfen wir denen zurück. Du begegne deinem Leben. Eine Partnerschaft zu leben, bringt dich nicht weg von Gott. Das ist Gott. Ein Kind auf die Welt zu bringen und zu begleiten durch sehr intensive Prozesse, ist nicht, weil ich jetzt nicht mehr Zeit habe für Yoga, nicht mehr Spiritualität. Das ist Spiritualität. Diese Auseinandersetzung und was es in mir auslöst. Und da draußen mit meinem Job und mit den Menschen, die vielleicht nicht so bewusst sind und was mich stört und mir fährt jetzt alles viel mehr rein. Um das geht's. Spiritualität bedeutet, und das ist einfach ein Prozess, nicht von heute auf morgen, ganz offen zu werden und verletzlich und dennoch kraftvoll dazustehen und zu sagen, okay, es darf mir auch einfahren. Und ich habe aber auch jetzt, da kommt die Wutkraft ins Spiel, die brauchen wir in der Spiritualität. Ich habe aber auch dann eine gesunde Abgrenzung. Das kann man entwickeln, das geht nicht von heute auf morgen, wie gesagt. Und das wieder zusammenzuführen, das ist der eigentliche spirituelle Weg, dass wir wieder stabil auf der Erde stehen, mit einem offenen Herzen, verletzlich und fühlbar und uns als Wesen in der Welt integriert haben. mit allem, was da so da ist, so wie die Gesellschaft jetzt ist, mit dem Gedankengut, dass alles da ist, je mehr Menschen das durchlaufen, umso eher passiert ein gravierender Wandel auf dieser Erde. Und da kommen wir auch schon zu der Frage, was ist die Lösung? Die Lösung ist der Heilungsprozess jedes Einzelnen von uns. Das wird die Erde heilen. Viel mehr, als wenn wir nur versuchen, den Fokus auf die Erde zu legen. Jeder von uns darf heilen.
Ja, absolut. Hier beginnt es, in uns beginnt es. Und alles andere kommt dann ja quasi von alleine, wenn wir es in uns lösen. Und so spannend, was du gesagt hast, eben diese Bereiche nicht zu trennen. Weil in der Tat, das nimmt man ganz oft wahr, dass sich ja der spirituelle Bereich wirklich klar abgrenzt von dem weltlichen Bereich und dass wirklich eher aus der Distanz übereinander gesprochen wird. Und das finde ich so spannend, dass du sagst, es ja, im Grunde ist es ja so, unser ganzes Leben ist ja unsere Schule und alles, was uns im Leben widerfährt, sind also die Erfahrungen, das sind alles spirituelle Erfahrungen, aus denen wir lernen dürfen. Und so gesehen kann man es gar nicht abgrenzen. Ja.
Na, weißt du, Retreat, es gibt das Wort Retreat, Rückzug im Deutschen. Und das ist, solange es die Menschheit gibt, eines der wichtigsten Dinge. Im Rückzug, wenn man das für sich macht oder ein Seminar besucht oder ins Kloster geht, ist es tatsächlich mal wichtig, Abstand zu nehmen vom Weltlichen. Und dadurch kann man sich wieder spüren und die Dinge wieder von außen betrachten. Und das ist ganz wichtig. Und wenn man sich da aber gut fühlt, wie gesagt, es ist ein Schmerz, da wieder zurückzugehen, weil man hat den Ausblick gekriegt, wie schön es sein kann. Jetzt geht's aber darum, diesen Ausblick, das ist noch nicht angekommen, den zu erden. Und das ist der Schmerz, der hier passiert. Und das ist, wie wir auch Menschen begleiten, erde das durch die Erfahrungen, damit dieser Zustand im Laufe der Jahre wirklich stabil wird. Ja. Und um das geht's bei der Spiritualität. Wenn, sobald wir, du kannst schauen, egal welche spirituelle Technik, für mich spielt keine Rolle, wie man das nennt, und Esoterik und Channeln und Schamanismus und Tantra und Zen und nimm sie alle. Wir benutzen von allen verschiedene Techniken. Es spielt keine Rolle, was. Jeder kann aber nachprüfen, ist diese Spiritualität authentisch oder nicht, indem er guckt, die Art und Weise, wie es angeboten wird, ist das Gedankengut, das hier vermittelt wird, weg von der Erde sozusagen, führt es weg vom Menschsein oder unterstützt es mich, noch mehr Mensch zu sein? Wenn es mich unterstützt, noch mehr Mensch zu sein, stabil auf der Erde, fühlendes Herz, klarer Verstand, auch der Verstand ist wichtig. Wird oft gesagt, nur fühlen ist wichtig. Nein, der Verstand ist genauso wichtig. Der Verstand hat Unterscheidungskraft und die brauchen wir auf der Erde. Wenn all diese Ebenen berücksichtigt werden, dann weiß man, hey, das ist gut, was hier angeboten wird. Und das ist noch ganz normal, dass wenn ich gerade eine Öffnung hatte, dass dann Schmerz ist, wenn ich zurückgehe. Das ist ganz normal, das gehört einfach nur dazu. Und das muss man wissen, wenn einem das jemand erklärt, dann kann man sich das selbst durchbegleiten. Ich fühle diesen Schmerz, ich integriere mich in mein weltliches Leben und so wird die Spiritualität immer erdiger. Und so schließen wir die Lücke in uns. Die Gesellschaft, diese Lücke ist in der Gesellschaft. Mainstream, Spiritualität, sind Spiegel von der Lücke in uns. Mhm. Je mehr diese Lücke schließen, umso größer wird ja die Brücke auch, die wir als Kollektiv sozusagen bauen. Nur um dann irgendwann mal, vielleicht in ein paar Jahren, Jahrzehnten zu erkennen, dass die ganze Schulmedizin, Wissenschaft und spirituellen Erkenntnisse, die Jahrtausende alt sind, dass das alles zusammenspielt und die Trennung nur in uns stattgefunden hat, weil wir Angst haben. Wir haben Angst vor der Gesamtheit dieser Schöpfung. Mhm. Ja. Ist aber auch gleichzeitig die größte Sehnsucht.
Ja. Ja. Die größte Erfüllung, ja.
Ja.
Ja, wirklich super schön. Weil am Ende, man, es wird auch gar nicht möglich sein, aus meiner Sicht, sich komplett dem, denke ich, aus dem sich komplett dem weltlichen Leben auch zu entziehen, sondern wir leben ja nun mal auf dieser Erde und sind den Gegebenheiten eben sind mit den Gegebenheiten eben hier konfrontiert. Ne? So gesehen ist das ja super wertvoll, weil es uns eine enorme Stärke verleiht, ne? Was du beschrieben hast.
Und vielleicht noch dazu: Es gibt einen Punkt in diesem Leben, wo es wichtig wird, sich dann tatsächlich dauerhaft aus dem Irdischen zu entziehen. Ganz am Ende. Zwischenzeitlich ist es wichtig, immer wieder in Retreat zu gehen und zurückzugehen ins Leben. Immer wieder. Ich mache das auch immer wieder. Und das stärkt mich in meinem weltlichen Leben. Und das wurzelt meine Spiritualität. Aber es ist tatsächlich so gedacht, gegen Ende die letzten Lebensjahre ruhiger zu werden, irgendwie zu schauen, dass man die weltlichen Dinge mehr loslassen kann. Das ist, aus meiner Sicht ist es ein Quatsch, das Mitte 30 zu probieren oder Mitte 20, weißt du, so, nein, es geht ums Leben, schenk dich da rein, erleb das, mach Erfahrungen. Aber zwischen 60 und 65 ist so der Übergang zum Ältesten. Da macht man immer noch irdische Erfahrungen, aber dann, je älter man wird, ab hier wird es wichtig, irgendwie in die Wege zu leiten, dass man mehr Zeit hat, so langsam für Innenschau, als im Außen zu handeln. Das darf man dann wirklich so langsam an die Jüngeren abgeben. Das war auch bei fast jedem Naturvolk ganz normal, dass man dann, und diesen Übergang, den haben wir auch nicht mehr. Die meisten sind dann weiter getrieben und getrieben und werden, ja, sind dann einfach ein bisschen sinnlos oder krank in der Rente. Und das muss nicht so sein. Spiritualität führt eigentlich einen dahin, dass man dann mit dem Älterwerden irgendwann mehr loslässt und 70 und dann wird man 80 und immer mehr loslässt. Ab da ist es wichtig, feinstofflicher zu werden und ein Stück mehr sich auszudehnen. Und da ist es dann auch normal, wenn man nicht mehr ganz so integriert ist im irdischen Leben, aber immer noch ein Stück, bis zu diesem einen Moment. Diese Zeit kurz vorm Tod, da darf man, und da braucht man spirituelle Techniken, weil so schwer es ist zu erden, so schwer es ist auch die Erde wieder loszulassen. Und da braucht man dann gewisse spirituelle Bewusstsein und Techniken, um hier ganz loslassen zu können von all dem, was man erlebt hat, egal wie schön, egal wie unschön, um das zu verarbeiten und diese Liebe mitzunehmen in diesen heiligen Übergang des Todes. Auch hier dieses Schreckgespenst der Tod. Eigentlich ist der Tod das Schönste. Alles läuft auf den Tod hinaus. Die gesamte Schöpfung eines jeden Menschen läuft auf den schönsten Punkt hinaus, der Tod. Das ist die größte spirituelle Offenbarung. Es gibt kein Retreat, das so maßgeblich ist, der Tod. Und wenn wir Menschen wieder darauf vorbereiten, der ganze spirituelle Weg führt dorthin, bewusst ein Leben zu leben zwischen diesen Polen, pendelt sich das immer ruhiger ein. Und dann gehen wir ganz bewusst in diesen Tod über. Und das ist nicht schrecklich, das ist ein Fest. Das ist ein Fest voller Gnade und Liebe. Und das ist wichtig, dass wir das wieder als Kulturgut bekommen. Ich glaube, da kommen wir wieder hin, Stück für Stück.
Ja, und was du auch gesagt hast, zwischen diesen Polen eben auch ein bewusstes Leben führen. Ne? Also das ist eben auch bewusst in die Lebendigkeit zu gehen, eben auch zwischen diesen beiden Punkten auch. Ja. Wenn wir uns jetzt eben noch mal einmal zurück auch zu der Selbsterkenntnis, wenn wir uns selber wieder erfahren und selber wieder erkannt haben, wieder näher bei uns sind, finden wir in unserem Kern dann auch die Liebe? Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, mal, dass wir in unserem Kern Liebe sind und wenn wir dann wieder zu uns zurückfinden, ist es automatisch sozusagen das, was wir dort auch finden, oder?
Schöne Frage. Ja, das, was passiert durch spirituelle Retreats und Zeremonien und Öffnungen ist, wir kriegen wieder einen Zustand von Liebe. Ganz oft danach fühlt man sich sehr weit und offen und wow. Mhm. Eines der größten Missverständnisse ist, dass die Menschen dann glauben, aha, jetzt habe ich das erreicht. Jetzt ist es da, weil wir kommen aus einer Gesellschaft, wo man Dinge erreicht. Mhm. Du durchläufst quasi ein Schuljahr und erreichst durch die Prüfung sozusagen dein Zertifikat oder was weiß ich. Und dieses Gedankengut nehmen wir jetzt mit in die Spiritualität. Das ist aber nicht, wie das hier läuft. In der Spiritualität läuft das so, wie wenn man sich verliebt. Du verliebst dich in einen Menschen, hast eine enorme Anziehung, körperlich, emotional, mental, energetisch. Wow! Und diese Liebe, diese Glücksgefühle geben dir einen Ausblick. Genauso, wenn du einen spirituellen Prozess durchläufst, wo du einfach, boah, wow, dich so toll fühlst, das ist wie, du gehst hoch oben auf den Berg und kriegst einen Ausblick, so kann es sein, wenn du bereit bist, den Weg zu gehen. Und jetzt sozusagen hast du einen Zustand erreicht und durch diesen Zustand ändert sich etwas in deinem Energiefeld. Dadurch ziehst du neue Menschen und neue Situationen in dein Leben und diese Menschen und Situationen sind maßgeschneidert für dich, um jetzt all das aufzuarbeiten, was dich von diesem Zustand der Liebe abhält. Das heißt, das ist eine geniale Systematik mit drin. Und das muss man aber wissen, sonst ist man deprimiert. Dann geht man jetzt ins Leben, fällt nach 2 Wochen wieder aus dem Zustand raus, na, bringt ja alles nichts. Nein, ist nur ein Missverständnis. Das ist wie in einer Partnerschaft. Nach 3 bis 6 Monaten hört die beflügelte Zeit auf. Und dann denken alle, ja, ist nicht mehr so toll. Nein, nur ein Missverständnis. Das führt dahin. Aber das Leben will diesen erdigen Prozess. Und jetzt gehen wir von diesem Retreat oder was auch immer nach Hause. Jetzt schickt uns das Leben die entsprechenden Situationen, um genau den Schmerz anzupieksen, wo wir noch im Ungleichgewicht sind, wo wir Groll haben, wo wir alte Verletzungen haben und Frust. Und die Auseinandersetzung dann damit bewirkt Balance in den einzelnen Teilbereichen. Und dadurch wird diese Liebe, die wir so klar gespürt haben, über die Jahre immer spürbarer. Das heißt, wir beginnen hier, dann machen wir einen Retreat, kriegen hier einen Ausblick, dann gehen wir zurück und dann sind wir irgendwann so hier und dann machen wir diese kleinen Schritte. Und das ist bereits mehr als davor. Aber dann schaut man so, oh, das war so schön hier oben, ne? Und dann macht man wieder einen Retreat und wieder einen Ausblick, geht zurück, durchlebt die entsprechenden Situationen und dadurch wächst man wieder so viel. Jetzt steht man da. Das ist die Logik. Man geht hoch und wächst dann immer ein bisschen weiter und wieder hoch und immer ein bisschen und irgendwann ist man aber da. Und das Alter des Menschseins. Und deswegen sage ich, wir können nicht durch spirituelle Techniken, durch keinen Lehrer, durch keinen Leuchtenmeister, durch keine Technik, können wir alles, was verkauft wird im Sinn von schnell und gleich und sofort, tut mir leid, da ist sehr viel Fake dabei. Das sind Strohfeuer. Wir können aber einen Ausblick kriegen durch diese Dinge, dann ins Leben gehen, die Magie bewirkt, dass die Menschen und Situationen kommen, dann beschäftigen wir uns mit diesem Schmerz, finden Balance und jetzt stehen wir stabiler da. Und jetzt kriegt unsere Liebe, je älter wir werden, eine Stabilität. Weißt du, dann ist es nicht mehr so, nach dem Seminar, du bist so offen und dann fährst du nach Hause, gehst an die Tankstelle, der ist unfreundlich und das bringt dich total aus dem Ungleichgewicht. Nein, jetzt bist du stabil. Wenn dann da jemand ist, der unfreundlich ist, dann spürst du das auch, weil du offen bist, aber du kannst bei dir sein, du bist in Liebe, weil du hast ganz viele solche Situationen durchlebt. Du weißt, woher der Schmerz kommt, beispielsweise ich wurde früher vielleicht nicht gesehen von meinem Vater, dann hast du das aufgearbeitet, dadurch kriegst du Stabilität. Und so bringt das Leben all diese Trigger, all diese Peaks, damit wir das aufarbeiten. Und das ist dann eine authentische Spiritualität. Diese Liebe hat dann irgendwann Halt. Und da fühlst du dich dann ganz als Mensch.
Ja. Und so wertvoll, diese Erfahrung dann schon einmal gemacht zu haben, dass es diese Liebe gibt. Also, dass man das schon einmal gefühlt hat, weil in dem Moment weiß man, dass es das gibt und hat ja Hoffnung quasi, oder? Also, dass man weiß, es gibt sie und dementsprechend, man hat es schon mal gefühlt und wird einen Weg finden, da irgendwann im Laufe seines Lebens dann hinzukommen, wenn man bereit ist und offen dafür.
Es wird ja auch immer Stück für Stück mehr.
Genau.
Man darf sich nur nicht vergleichen mit dem, wo man dann schon zeitweise war, kurzzeitig.
Nicht in dem Moment quasi, ja.
Genau, sondern immer gucken, Mensch, wie war es denn letztes Jahr? Ah ja, stimmt. Diese Teilbereiche, da darf man sich vergleichen. Nicht mit diesem Ausblick. Ja. Das ist deprimierend, ja.
Aber auch gleichzeitig ein Stück weit finde ich auch motivierend zu wissen, was möglich ist. Also zu wissen, also es ist ja auch motivierend, da möchte ich hin und dementsprechend weiter daran, also diesen Weg zu gehen auch.
Das ist aber bereits ein Zustand, den du beschreibst, wo man Ja sagt zum menschlichen Leben. Wenn man Ja sagt zum menschlichen Leben mit all seinen Prozessen, dann ist es super motivierend. Ich habe eine Riesenmotivation. Ich freue mich auch aufs Älterwerden und auf den Tod, weil ich einfach weiß, wo es hinführt. Und das ist so schön. Und jetzt durchlaufe ich meine Stufen. Mit all dem, was da so ist, dann ist es total cool. Ja,
ja. Cool. Ja, was ist denn deine Vision für unsere Erde? Was macht die neue Zeit, die ja schon da ist, was macht die neue Zeit für dich aus?
Mhm. Wie gesagt, wir kommen aus einer Richtung, wo es einfach auch viel physisches Leid gab und immer noch gibt. Aber ich würde sagen, in der Vergangenheit teilweise noch mehr, hier Mittelalter und so weiter. Aber wir haben immer noch viel physisches Leid auf der Erde. Für mich bedeutet die neue Zeit essentiell einmal zwei Dinge. Das eine ist, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass dieses physische Leid größtenteils aufhört. Diese ganzen Dinge von Kriege, Vergewaltigungen, Missbrauch und was es da nicht alles gibt. Und das können wir hinkriegen durch ein Gesellschaftssystem mit einem gewissen Bewusstsein und moderner Technik. Ich verteufel keins. Auch da brauchen wir ein bisschen Unterstützung, auch durch die Technik, dass wir mal alle wieder an den Stand kommen, wo man merkt, okay, wir sind alle Menschen. Jeder will ein bisschen Platz hier. Jeder will ein bisschen Liebe und Gesundheit und einen kleinen Ausdruck haben. Und jetzt kommt die zweite Ebene, das ist, was ich dann sehe. Wenn wir hier mal hinkommen, jetzt im Laufe der Jahrzehnte, dann haben wir noch viele, viele Jahre emotionaler Arbeit vor uns. Und allein das ist schon ein Riesenschritt, wenn wir mal hier den Hauptfokus drauflegen können, dass das, was wir da machen in den Seminaren, nicht mehr als Wellness gilt, das muss man teilweise so anmelden, sondern wirklich anerkannt ist im Sinne von, hey, darum geht's im Leben. Das ist nicht so nur eine Spinnerei, das ist was Essentielles. Wenn das wieder Kulturgut wird, all diese Therapien und Schamanismus und Esoterik und auf eine erdige Art und Weise, wenn das wieder Einzug nimmt in die Kindergärten, in die Schulen, in die Universitäten, dann, sage ich, sind wir bereits auf einem unglaublich guten Weg, weil wir dann nicht mehr nur die körperliche Ebene berücksichtigen, sondern einfach auch, dass der Mensch ein energetisches Wesen ist. Und natürlich von hier aus ist immer noch viel zu tun, aber das wäre für mich so eine schöne Grundlage, weil sich hier zumindest mal wieder jeder gesehen fühlt und eine Anlaufstelle hat, was er tun kann, wenn hier was unangenehm ist. Die meisten Menschen fühlen sich aktuell in unserer Gesellschaft sehr deprimiert. Sobald man sie anhält in ihrem Rädchen, fallen die in ein Riesenloch. Und das Loch zu füllen, das ist meine Vision für die nächsten 30 bis 50 Jahre, dass wir da als Kollektiv wieder hinkommen. Jeder ist irgendwo aufgefangen und kann was tun. Mir ist nicht mal so wichtig, dass jetzt alles schon irgendwie perfekt ist und jeder nur noch nackt und strahlend rumhüpft. Sondern vielmehr diese Möglichkeit, alles wieder in Händen zu halten. Wow, Leben ist ein Fest, Leben ist Transformation. Ich kann das bewusst durchleben und dadurch eine Schönheit in mir finden, die auch im Außen Ausdruck findet. Das sehe ich als Vision für diese Erde, für die nächsten Jahrzehnte.
Ja, super schön. Und vor allen Dingen auch, was du gesagt hast, also die ganzen Techniken und also Schamanismus, also diese ganzen Themen auch wieder eben ja in den Kindergärten und so weiter zu haben. Allein dieser Schritt, es wieder in seinem Bewusstsein zu haben, also dass es uns wieder bewusst wird, dass all dieses eine Berechtigung und Daseinsberechtigung und eine Wirkung hat. Ich finde, das ist halt auch einfach auch so ein Punkt, oder? Also dass wir eben wieder annehmen oder dass wir dem wieder vertrauen, dass die Krankheiten, was du eben auch gesagt hast, dass Krankheiten einfach also aus nicht gelebter Wut, aus nicht gelebter Trauer und so weiter entstehen. Das ist kein Huhu, sondern das ist einfach so. Und dass uns dies wieder bewusst wird und wir das wieder als Realität ansehen und nicht als wird ja häufig als irgendwie nicht als die Wahrheit und die Realität angesehen.
Ja.
Ja. Und genau, einen Punkt hatte ich auf jeden Fall noch, das wollte ich auch noch mal fragen. Und zwar, Ihr arbeitet ja auch in eurem Seminarzentrum einfach viel mit der Natur. Die Natur kann uns ja in diesen ganzen Prozessen einfach enorm unterstützen, oder? Ich meine, ja, wir sind die Natur und inwiefern genau, was gibt uns die Natur in dem Moment? Also
die Natur ist sozusagen diese Gesamtheit, über die wir das ganze Interview sprechen, das ist die Natur, weil die Natur beide Ebenen beinhaltet, ohne dass das ein Konflikt ist, sondern das funktioniert miteinander. Wenn du heute in den Wald reingehst, dann hast du hier zwei Ebenen, total konträre Ebenen, die sich überlappen, womit aber die Wesen in der Natur kein Problem haben. Nur der Mensch hat damit ein Problem. Und zwar, wenn du dich mal damit befasst, was einzelne Tiere da so alles machen, dann siehst du irgendwann, da gibt es eine Ebene, Mord und Totschlag. Also wirklich sehr heftig. Jagen, gejagt werden und Vibration und Intensität. Und dann zur gleichen Zeit Vogelgezwitscher und glitzernde Sonne auf dem Wasser und eine Harmonie und ein Miteinander und ein sich gegenseitig unterstützen, das seinesgleichen sucht. Und diese beiden Ebenen hast du hier übereinander lagernd. Das Fest des Lebens und den transformativen Aspekt. Der Tod ist in der Natur so präsent als Symbol für die spirituellen Tode, die wir sterben, wenn man diese Prozesse durchläuft, wie wir sie vorher besprochen haben. Das ist immer wie so ein kleiner Tod, den man durchläuft. Dann wird man wie neu geboren, findet sich im Herzen wieder und dann geht man raus ins Leben und kommt wieder und stirbt wieder und lebt wieder. Und das hast du in der Natur konstant. Eigentlich schreit die Schöpfung die ganze Zeit alles raus, wie es geht. Was, wenn man da rausguckt, jede authentische Spiritualität kann man in der Natur ablesen. Und jeder authentische Prozess beinhaltet auch beides. Diese Schönheit und dieses Sterben. Und das ist, was man da draußen bekommen kann. Und deswegen haben wir auch einige Seminare, die in der Natur sind, weil diese Energie ist dort präsent. Eine nicht ausgrenzende Energie. Wenn ich woanders bin, in unserer Gesellschaft haben wir überwiegend eine ausgrenzende Energie. Alles, was krank und tot und wie auch immer, Transformation ist negativ, das wird bekämpft und weggemacht und ich möchte einfach nur, dass es mir gut geht. Und dadurch werde ich aber irgendwann krank. Das, was ich nicht will, bekomme ich erst recht. Und die Natur hat eine andere Energie, die hat was Einladendes. Hey, hier darf gerade alles sein. Die Natur sagt nicht, wenn du jetzt Tränen hast und einen Prozess hast, oh, das ist aber nicht so gut. Die Natur sagt, schön, lass es zu. Die Tränen fließen, wie der Fluss fließt. Wenn du wütend bist, sagt die Natur nicht, ah, du bist aber ein schlechter Mensch. Die Natur sagt, lass es zu. Auch hier ist immer wieder Energie da und Jagd und Ausbruch. Das ist Teil des Lebens. Und dadurch kreieren wir Menschen, wenn wir nach der Natur in diesem energetischen Sinne leben, ein Feld, wo wir nicht mehr Dinge ausgrenzen. Und dadurch suchen sie sich ihren Weg und dann kreieren wir auch Mord und Totschlag und Dinge, die gegeneinander sind und gegen die Natur, sondern wir kreieren das auf der Ebene, wo wir sozusagen in vielen Praktiken sagt man das Ego killen, wo wir mit uns in den Heilungsprozess kommen, sag ich. Und dadurch dieses Fest, das in der Natur wiederzufinden ist, erfahren. Das heißt, Transformation ist ein Teil des Lebens, die Natur zeigt's. Die Frage ist, wie leben wir es? Wir Menschen haben die Möglichkeit, Transformation nicht gegeneinander zu leben, sondern in uns und das, um hier sich einander zu begleiten. Deswegen Natur.
Ja, total schön. Ja, da kommen mir auch irgendwie direkt die Wörter Fülle und dieser Kreislauf eben, ne? Also ja. Kein Baum oder keine Pflanze trägt das ganze Jahr über Blüten, sondern es ist alles immer im Fluss und in der Entwicklung. Und ja, toll. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Magst du den Zuschauern zum Abschluss noch was mit auf den Weg geben?
Ja, ganz wichtig bei all diesen Prozessen, gerade die Menschen, die bereit sind, hey, ich möchte was durchlaufen, genießen und feiern. Spiritualität ist nicht nur diese Abstinenz. Das ist zeitweise wichtig, aber geh gerne auch gut essen. Wir dürfen Sexualität leben. Wir dürfen uns respektvoll begegnen. Wir dürfen ins Kino gehen. Wir dürfen forschen. Wir dürfen, weißt du, wie ich meine, sinnlich leben. Spiritualität ist nur manchmal die Sinne zurückziehen, um was Neues zu finden. Und dann gehen wir wieder raus ins Leben und wir dürfen all das auch erleben und erfahren, diese ganzen ganz weltlichen Dinge und Genüsse. Und dazu möchte ich die Menschen einladen, immer wieder ganz bewusst Transformationsprozesse durchlaufen und dann aber auch ins Leben zu gehen und zu genießen und sinnlich zu sein, Mensch zu sein.
Super schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank. Alles Liebe.